Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit den besten Mondlandungsbüchern anlässlich des 50. Jahrestages der Apollo-11-Landung am 20. Juli 1969 und zu Beginn mit einem anderen Helden der Expedition, mit Alexander von Humboldt, über den die später im Beitrag zu hörende Andrea Wulff sagt:
Humboldt war zu seinen Lebzeiten der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Humboldts 100. Geburtstag wurde überall in der Welt gefeiert. Die New York Times hatte 1869 zu seinem 100. Geburtstag die ganze erste Seite, ging es nur um Humboldt.
Ein bedeutender Geburtstag am 14. September, der 250. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt ist der bekannteste deutsche Naturforscher und Humanist, dessen Entdeckungen und Erkenntnisse aus dem lebenslangen Erforschen dessen, was die Welt zusammenhält, weit über seine Zeit hinausreichen. Nun legt die gerade eben bereits gehörte Andrea Wulff zusammen mit der amerikanischen Illustratorin Lillian Melcher ein außergewöhnliches Buch vor, das völlig aus dem Rahmen üblicher Sachliteratur fällt. Sigi Seuss hat die Autorin getroffen.
Onkler! Machen Sie auf! Um Himmels Willen!
Was ist los?
Die Bücher, Knoblauch, die Bücher!
Und die Köpfe runter, das Segel reißt!
Na los, die Präparate, hilft das Wasser rauszuschöpfen.
Wir befinden uns mitten auf dem breiten Orinoco-Strom in Venezuela und schreiben das Jahr 1800. Die Pirogue, die den Nichtschwimmer Alexander von Humboldt, seinen Begleiter Aimé Bonpland, seinen einheimischen Diener und die angeheuerten indianischen Bootsleute stromaufwärts in die Tiefen des Urwalds bringen soll, die Pirogue droht mitten auf dem Fluss voller Piranhas und Krokodile zu kentern. Das Hörfeature von Robert Steudner, Bis ans Ende der Welt, aus der Hörbuchreihe Abenteuer und Wissen des Headroom Verlags, ist so dramatisch konstruiert, dass wir glauben könnten, teilnehmende Beobachter des Geschehens zu sein. Der preußische Naturforscher und der französische Arzt und Botaniker brachen im Juni 1799 von der spanischen Hafenstadt La Coruña aus mit einem Postschiff Richtung Amerika auf. Mit an Bord des Schiffes, in zahlreiche Holzkisten verpackte Forschungsinstrumente, Werkzeuge, Schreibpapier, Behälter für Mineralien, Samen, Blüten und Bodenproben. 5 Jahre und ungezählte Strapazen später, die ihnen nicht nur einmal fast das Leben gekostet hätten, werden Humboldt und Bonpland im Sommer 1804 mit 40 Seekisten voller mineralischer, zoologischer und botanischer Schätze, allein 60.000 Pflanzenproben, nach Europa zurückkehren. Sie werden entlang des Orinoco den Urwald erforscht und dabei eine nicht für möglich gehaltene Flussverbindung zwischen Orinoco und Amazonas entdeckt haben und viel, viel mehr, mehr als jeder andere Naturforscher in jener Zeit. Alexander von Humboldt war nicht nur ein universeller Gelehrter, akribischer Forscher und Humanist, der kein Blatt vor den Mund nahm, er war auch ein begnadeter und begeisternder Redner und Erzähler. Wie Volker Mehnert in dem 2018 erschienenen großformatigen Band Alexander von Humboldt oder die Sehnsucht nach der Ferne beschreibt. Auch dieses mit fantastischen Farbillustrationen und Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Claudia Lieb bereicherte Buch lässt die jungen Leser ohne Schwierigkeiten in Humboldts Kosmos eintreten.
Dezember 1827 in der preußischen Hauptstadt Berlin. Vor der Universität drängen sich die Leute. Das Verkehrschaos in den umliegenden Straßen können sogar Polizisten zu Pferd nicht eindämmen. Ein Mann hält Vorträge und die halbe Stadt will ihm zuhören. Das hat man bis dahin noch nicht erlebt. Doch der Mann heißt Alexander von Humboldt und er hält keine trockenen, gelehrsamen Reden, sondern ist ein mitreißender Erzähler. Er spricht frei und lebendig, oft ganz ohne Notizen. Humboldt berichtet von seinen Abenteuern in Nord- und Südamerika, von tropischen Urwäldern, Vulkanbesteigungen und exotischen Völkern. Auch über Ozeane und Weltall, über Erdgeschichte und Klima, Magnetismus und Elektrizität kann er spannend erzählen.
Der Autor sieht eine bahnbrechende Veränderung im bis dahin herrschenden Wissenschaftsbetrieb.
Die Wissenschaft, bisher hinter verschlossenen Türen praktiziert und für wenige Auserwählte reserviert, ist auf einmal für jedermann zugänglich und verständlich.
Im unaufgeregt fließenden Strom der Erzählung stellt Volker Mehnert den Naturforscher vor. Im Mittelpunkt stehen die amerikanische Reise und die zweite, achtmonatige Expedition nach Sibirien, wohin Zar Nikolaus I. Humboldt eingeladen hatte, interessiert daran, die russischen Bergwerke von ihm inspizieren zu lassen. Zusammen mit den sich teilweise über die Seiten ziehenden Illustrationen ist die Sehnsucht nach der Ferne eine verständliche Annäherung an den Menschen und Wissenschaftler Alexander von Humboldt, der weltweit geehrt, geachtet und geliebt im Alter von 89 Jahren 1859 in Berlin starb. Seine Kindheit im elterlichen Schlösschen begann alles andere als vielversprechend.
Er soll seine Nase lieber in die Bücher stecken, doch der Junge interessiert sich mehr für Steine, Insekten und Pflanzen. Seine Noten lassen leider sehr zu wünschen übrig und die Eltern fürchten sogar, er sei ein wenig dumm. Man vergleicht ihn immerzu mit seinem 2 Jahre älteren Bruder Wilhelm. Aber das ist nicht fair,
erzählt Volker Mehnert. Doch dann wird alles ganz anders als erwartet. Bereits mit 22 Jahren schließt Alexander ein Bergbaustudium ab, arbeitet als Bergwerksinspektor und gründet sogar eine Schule für Bergleute. Als die Mutter 1796 stirbt, erben die beiden Brüder ein riesiges Vermögen. Und Alexander weiß bereits, was er damit macht.
Jetzt gehe ich auf Reisen. Ich will die Welt sehen. Ich will über die Ozeane segeln.
Im Lauf der nächsten Jahrzehnte wird Alexander von Humboldt sein gesamtes Vermögen in seine Forschungsreisen und wissenschaftlichen Arbeiten stecken. Zum Verständnis des bedeutsamsten und eigenartigsten Sachbuchs über den Naturforscher, Andrea Wolfs und Lilian Melchers Die Abenteuer des Alexander von Humboldt, ist es ratsam, sich in Volker Mehnerts Die Sehnsucht nach der Ferne einzulesen oder Robert Steudners Feature Bis ans Ende der Welt zu lauschen. Dann aber kann es losgehen.
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Alexander von Humboldt. Ich bin der berühmteste Wissenschaftler und Entdeckungsreisende der Welt. Ich bin fast 90, habe die Welt bereist und viele Bücher geschrieben, ich weiß nicht mehr wie viele. Ich war 29, als ich 1799 zu einer wagemutigen Entdeckungsreise nach Südamerika aufgebrochen bin. Falls es einem alten Mann gestattet ist, seine eigene Kühnheit zu loben. Aber was in Südamerika wirklich passiert ist, habe ich noch nie erzählt.
Und damit landen wir bei der außergewöhnlichsten Buchneuerscheinung in Sachen Alexander von Humboldt. Vor 3 Jahren hat Andrea Wolf eine weltweit beachtete Humboldt-Biografie vorgelegt.
Ich habe eine sozusagen klassische Biografie über Humboldt geschrieben, die Erfindung der Natur. Und dann, als ich das Manuskript abgegeben hatte für das Buch, wurden die Humboldts legendäre Südamerika-Tagebücher, die bis dahin im Privatbesitz waren, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und als ich diese 4000 Seiten sah, die voll gekritzelt waren mit Humboldts Zeichnung, war mir ganz klar, dass ich ein Buch machen wollte, was diese künstlerische Seite von Humboldt auch zeigte. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe sozusagen das Storyboard geschrieben. Also ich habe die Szenen beschrieben, was in den Seiten zu passieren ist, die Bildunterschriften, die Dialoge, habe die Dokumente rausgesucht, die Manuskripte, die dazu passen. Und dann habe ich die Illustratorin Lilian Melcher gefunden. Lilian lebt in New York, ich lebe in London, ich reise aber viel in Amerika. Wir haben uns immer, wenn ich in Amerika war, getroffen. Wir haben ganz viel über Skype gemacht mit Blättern hochhalten, draufzeigen, abfotografieren, rüber E-Mailen. Also das war eine ganz enge Zusammenarbeit, die auch wirklich ganz, ganz viel Spaß gebracht hat.
Entstanden ist ein Werk von Gabriele Werpek, aus dem Englischen übertragen, das wir so auf dem Büchermarkt wohl noch nie gesehen haben. Die Abenteuer des Alexander von Humboldt ist ein Sachbuch und fällt trotzdem aus jedem Rahmen, den wir mit einem Sachbuch verknüpfen. Es ist ein großformatiges Buch, tja, man könnte es Crossover nennen, aus Collagen mit Dokumenten, Briefen, gemalten Naturszenerien, ja sogar mit Bildern getrockneter Pflanzen, aus Comic, Sachtext und Erzählung. Eine Art Graphic Novel über Humboldts und Bonplans 5-jährige amerikanische Reise. Das in seiner bildlichen Seitengestaltung vor Fantasie schier überbordende Buch hält sich von der Geschichte her präzise an Humboldts Erfahrungen, Erkenntnisse und Aufzeichnungen. Obwohl es nicht explizit für Jugendliche geschrieben ist, geht jungen Naturforschern das Herz auf, wenn sie sich Seite für Seite durch die wirklichen und wahrhaftigen Abenteuer von Alexander und Emmy pirschen, so wie sich die Naturforscher selbst mit Macheten und Messgeräten durch den südamerikanischen Dschungel geschlagen haben. Ich muss gestehen, dass mir in meiner Tätigkeit als Rezensent kein Sachbuch über den Weg gelaufen ist, das ich mit solch gespannter Neugierde von der ersten bis zur letzten Seite in einem Stück erforschen wollte. Allerdings würde man als Jungforscher Gefahr laufen, bald schlapp zu machen, wenn man sich vorher nicht mit Grundkenntnissen über diese Reise versorgt hätte, also etwa mit der hier bereits vorgestellten Literatur. Weiß man allerdings bereits etwas über Humboldts Leben, dann wird dieses Buch zu einem großartigen Plädoyer für einen ganzheitlichen Wissenschaftsbegriff. Eine unerlässliche Voraussetzung dafür, nötige Veränderungen tatsächlich politisch ins Rollen zu bringen.
Ich würde sagen, dass Humboldt im Moment relevanter ist, als er für viele Jahrzehnte war, genau deshalb, also für die Diskussion im Klimawandel zum Beispiel.
Ob Humboldts ganzheitliche Sicht auf Natur und Mensch heute bei den verantwortlichen Politikern und Pragmatikern ankommt?
Ich sag mal so, also ich war ja bei der deutschen Delegation dabei, bei Herrn Steinmeier in Südamerika, und hätte mir jemand vor 8 Jahren, als ich alleine im Archiv saß und dieses Buch recherchiert habe, gesagt, dass ich dem Bundespräsidenten 2019 zuhören würde, wie er in einer langen Rede davon redet, wie wichtig Humboldts Ansatz in der heutigen Debatte des Klimawandels ist, dann hätte ich das nicht geglaubt. Also so ein bisschen was ändert sich, und das ist gut.
Sigi Seuss zum 250. Geburtstag. Alexander von Humboldts und alle hier genannten und empfehlenswerten Veröffentlichungen können Sie auch nachlesen unter deutschlandfunk.de. Apollo 11 hieß die Raumfahrtmission, die Geschichte schreiben sollte. Die Reise zum Mond war eine Frage des nationalen Prestiges, Gegenstand erbitterter Wettkämpfe, eine technische Meisterleistung. Zum ersten Mal sollte ein Mensch einen anderen Himmelskörper betreten. Am 21. Juli 1969 setzte Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Das war ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Armstrongs Ausspruch ist sprichwörtlich geworden. Eine weitere technische Neuerung war, dass die ganze Welt den Astronauten am Fernseher zusah. Mehr als 600 Millionen Menschen sollen die Mondlandung live an den Bildschirmen mitverfolgt haben. Zum 50. Jahrestag der Mondlandung sind zahlreiche Kinder- und Jugendbücher zum Thema erschienen oder neu aufgelegt worden. Dina Netz stellt eine Auswahl vor.
Dem kleinen Drachen Kokosnuss und seinen Freunden, Fressdrache Oskar und Stachelschwein Mathilda, plumpst am Strand der Dracheninsel eine Blechbüchse vor die Füße. Sie entpuppt sich als Raumgleiter, mit dem das grüne Männchen Bobby Putzi Pappele seinen ersten Alleinflug macht und sich verflogen hat. Natürlich bringen die drei Freunde Bobby zurück nach Hause.
Kokosnuss öffnet die Außentür. Vor Aufregung kribbelt es in seinem Drachenbauch wie 1000 Ameisen. Vor ihm liegt der Weltraum. Er schaltet den Düsenantrieb ein und schwebt hinaus. Hier herrscht völlige Schwerelosigkeit und er fühlt sich ganz leicht. Doch plötzlich kommt er sich winzig und verloren vor in den unendlichen Weiten des Universums.
Die Erlebnisse im All sind so originell und lustig, die inszenierte Lesung von Philipp Scheppmann so lebhaft, dass es kein Wunder ist, dass der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum demnächst für 100.000 verkaufte Exemplare mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wird. Seltsame Männchen kommen auch in John Hares Ausflug zum Mond vor. Unbekannte Wesen sind ein dankbarer Anknüpfungspunkt für Kinder, die mit der Entdeckung eines großen toten Steinhaufens nicht unbedingt etwas anfangen können. Der US-amerikanische Grafikdesigner John Hare legt mit Ausflug zum Mond sein erstes Bilderbuch überhaupt vor und dann gleich eines gänzlich ohne Text. Eine Gruppe Kinder in Raumanzügen besteigt darin ein gelbes Gefährt, das Ähnlichkeit mit einem amerikanischen Schulbus aufweist, aber im Weltraum schwebt. Alle Kinder drängeln in die Raumfähre, nur ein Junge mit einem Zeichenblock unter dem Arm trödelt hinter der Gruppe her. Herr erzählt ganz selbstverständlich von diesem Ausflug zum Mond, so wie er sich vielleicht eines Tages abspielen wird, so als wäre es ein Zoo-Ausflug. Diese Selbstverständlichkeit macht viel vom Charme seiner Geschichte aus. Auf dem Mond angekommen, laufen die Kinder brav hinter dem Lehrer her, springen mit großen Sätzen über Gräben, besteigen Krater und bestaunen die Schönheit der blaugrünen Erde in der Ferne. Ganz nebenbei kann man hier mit Kindern über komplexe Themen ins Gespräch kommen, zum Beispiel darüber, dass man auf dem Mond wegen der geringeren Schwerkraft weiter springen kann als auf der Erde. Den Mond hat Herr in Graustufen gemalt, die Raumanzüge sind weiß, der Himmel schwarz, die farbige Erde nimmt sich im Kontrast umso schöner aus. Der kleine Junge, der schon die ganze Zeit am Schluss der Gruppe trottete, beginnt die Erde zu zeichnen. Darüber nickt er ein und als er aufwacht, ist seine Klasse weg. Nach einem kurzen Schreckmoment macht der Junge einfach weiter mit seinen Zeichnungen, auf die nun 5 eigenartige graue Männchen mit großen Kulleraugen aufmerksam werden. Nach einem weiteren Schreckmoment freundet man sich an und die Mondmännchen dürfen sich die Kreiden des Jungen ausleihen und endlich einmal etwas Buntes malen. Natürlich hat die Klasse den Mitschüler doch nicht auf dem Mond vergessen, aber in der kurzen Zeit allein hat er etwas Unvergleichliches erlebt, vielleicht ähnlich wie damals Neil Armstrong. John Hares Bilderbuch »Ausflug zum Mond« ist eine witzige und liebevoll gezeichnete Parabel darüber, dass Wunder nur dem zuteil werden, der ihnen Zeit gibt und offen für sie ist.
Ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Sie packt in ihren Koffer rein, was man so braucht als Mäuselein.
Zum Jahrestag der Mondlandung sind einige Kinder- und Jugendbuch-Klassiker neu aufgelegt worden. Katrin Hahnemanns Biografie von Neil Armstrong zum Beispiel oder der Doppelband von Hergés Tim und Struppi auf dem Mond. Torben Kuhlmanns Bilderbuch Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond, ist in einer Sonderausgabe erhältlich mit Mausebügelflicken, neuen Bildern und einer Hintergrundgeschichte. Kuhlmanns aufwendig und detailverliebt illustriertes Buch ist eine der schönsten Veröffentlichungen zum Thema. Die Maus kann darin ihre Artgenossen nicht überzeugen, dass der Mond kein löchriger Käse, sondern eine Steinkugel ist. Da hilft nur hinfliegen. Tut sie denn auch, wobei sie natürlich allerlei Hindernisse überwindet und Abenteuer erlebt. Nicht zuletzt muss sie sich der Menschen erwehren, die ihr Raumfahrtwissen abknöpfen wollen. Der Hörverlag hat das Bilderbuch von Torben Kuhlmann als inszenierte Lesung herausgebracht, mit Bastian Pastewka in allen Rollen.
Das ist ein kleiner Sprung für eine Maus, aber ein großer Schritt für die Mausheit.
Hui! Mit ungeahnter Leichtigkeit hüpfte Nils über die staubige Mondoberfläche.
Ist das herrlich? Ich bin leicht wie ein Gummiball. Und hopp! Und hopp!
Ein Bilderbuch als Hörbuch, das ist ehrgeizig und in der Umsetzung gelungen. Doch die beinahe ikonisch gewordenen Bilder, die Torben Kuhlmann von der spitznasigen, großohrigen Maus im Raumanzug auf dem Mond entworfen hat, vermisst man in der Hörfassung.
Ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen.
Zum Thema Raumfahrt haben Kinder jede Menge Fragen, die man als Laie kaum beantworten kann. Da können Sachbücher hilfreich sein. Diesen muss es allerdings gelingen, die komplizierten technischen und astrophysischen Sachverhalte kindgerecht aufzubereiten. Das schaffen leider die wenigsten. Auf ins Weltall der britischen Astrophysikerin Sarah Cruddas ist eine Ausnahme. Das Buch ist zwar viel zu bunt illustriert, viel zu viele Informationen sind auf eine Seite gepackt. Dennoch sind Mark Ruffels Illustrationen, zum Beispiel von der Mondlandefähre, dem Mondanzug oder dem Kontrollzentrum auf der Erde, aufschlussreich, zumal sie immer durch genau die richtige Textmenge ergänzt werden. Cruddas gelingt es, in kurzen, prägnanten Texten einzelne Themengebiete der Raumfahrt kindgerecht abzuhandeln, ohne zu viele Fachbegriffe zu verwenden, aber auch ohne die Komplexität der Sache herunterzuspielen. So erzählt Cruddas zum Beispiel, was die Astronauten auf dem Mond vorfanden.
Kurz nachdem Armstrong den Mond betreten hatte, folgte ihm Aldrin, der den Anblick, der sich ihm bot, als überwältigende Ödnis beschrieb. Die Landschaft war leer und grau. Es gab keine Luft. Der Himmel war schwarz. Die Astronauten waren die einzigen lebenden Wesen dort. Da die Schwerkraft auf dem Mond viel geringer ist als auf der Erde, konnten die Astronauten trotz ihrer schweren Raumanzüge entspannt umherhüpfen. Sie sammelten Gesteinsproben für Wissenschaftler auf der Erde und führten Experimente durch. Sie sprachen sogar mit dem Präsidenten der USA, Richard Nixon, der ihnen gratulierte. Er sagte, dies sei das bedeutendste Telefongespräch, das je aus dem Weißen Haus geführt worden war.
Sarah Craddis erzählt in der deutschen Fassung von Birgit Reit kenntnisreich und locker. Auf ins Weltall ist ein gut lesbares, informatives Kindersachbuch über die Raumfahrt. Wieso war das eigentlich so wichtig mit der Mondlandung? Wieso war sie dieser große Sprung für die Menschheit? Das ist eine Frage, die Kindern, die ganz selbstverständlich mit Star Wars und Bildern von der ISS aufwachsen, gar nicht so einfach zu erklären ist. Die Autorin Kathleen Weise löst dieses Problem elegant mit ihrem Jugendbuch »Wenn wir nach den Sternen greifen«. Ihre Ausgangsidee ist so simpel wie wirkungsvoll. Sie versetzt die Situation in die Zukunft. Nicht der Mond wird erkundet, sondern die Astronauten gehen im Juli 2039 auf Mars-Mission. Weise erzählt ihre Geschichte aus der Perspektive einer Astronautentochter. Jante ist 17, steht am Beginn einer vielversprechenden Karriere als Sängerin. Sie, ihre 14-jährige Schwester Sanja und ihre Mutter leiden sehr darunter, dass der Vater in wenigen Tagen in ein Raumschiff steigen und erst in 3 Jahren zurückkehren wird, wenn überhaupt. Alle leiden auf ihre Weise. Jante hält die Fassade einigermaßen aufrecht, die Mutter ertränkt ihren Kummer in Alkohol und Sanja opponiert offen. Kurz vor dem Abflug des Vaters brechen die lange unterdrückten Konflikte auf. Letztlich geht es um menschliche Grundfragen. Welche Opfer bringt man für seine Träume? Wie weit müssen andere zurückstecken, wenn es sich bei dem Traum um eine bedeutende Forschungsmission handelt? Der Vater hat lange einfach vorausgesetzt, dass die Familie sich seinen Träumen unterordnet. Nun sind seine Töchter Jugendliche, die ihre eigenen Pläne haben und ihm ihre vaterlose Kindheit vorwerfen.
Sein Blick bohrt sich in meinen. Und zum ersten Mal wird mir klar, das Paar einfach nicht versteht, dass nicht jeder so mutig ist wie er. Ich glaube, weil er niemanden so richtig braucht, begreift er einfach nicht, dass wir ihn brauchen.
Kathleen Weise erzählt ihre Geschichte nicht nur als Familiendrama, sondern gibt ihr auch eine politische Dimension. Die Mars-Mission ist umstritten. Viele wünschen sich, dass das Geld dafür lieber in soziale oder ökologische Projekte investiert werden sollte. Sanjas Freund gehört der militanten First Mother-Bewegung an, die die Erde retten und den Marsflug sabotieren will. Die politischen Überzeugungen ziehen also einen weiteren Graben durch die Familie. Wenn wir nach den Sternen greifen, hat ein paar Längen und ist hier und da etwas schludrig formuliert. Trotzdem ist es ein wichtiges Jugendbuch zum Thema, weil es die Mondlandung einmal nicht als historisches Ereignis feiert, sondern die Fragen, die sich jetzt an die Erkundung des Weltraums knüpfen, problematisiert. Kathleen Weise theoretisiert zudem nicht im luftleeren Raum, sondern hat mit ihrer Astrofamilie sehr überzeugende Charaktere für die Austragung dieser auch heute schon virulenten Konflikte geschaffen.
Dina Netz über die zahlreichen Erscheinungen zur Apollo 11 Mondlandung, die am heutigen Tag ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Auch hier finden Sie alle im Beitrag genannten Veröffentlichungen auf unserer Homepage deutschlandfunk.de. Mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr mit unserem Buch der Woche. Betrachtet und rezensiert wird dann »Auf Erden sind wir kurz grandios« von Ocean Wang, über den unsere Rezensentin Insa Wilke eingangs sagt.
Seine Geschichte könnte man so erzählen. Ein Junge emigriert mit seiner Mutter aus Vietnam in die USA. Es ist das Jahr 1990, der Junge ist 2 Jahre alt. 20 Jahre später wird er seinen ersten Gedichtband veröffentlichen, mit einem ersten Literaturpreis ausgezeichnet werden, auf den viele weitere folgen und schnell zu den in New York gefeierten Talenten gehören. In Ländern, die ja eigentlich andere Chancengleichheit und Gerechtigkeit lehren möchten, nennt man eine solche Geschichte immer noch verblüffend, als würde endlich ein Märchen wahr werden.
Ein Ausschnitt aus unserem Buch der Woche, komplett zu hören morgen ab 16.10 Uhr. Im Anschluss an diese Sendung geht es im Deutschlandfunkprogramm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Darin unter anderem Datenverarbeitung in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, eine Bestandsaufnahme. Mehr weiß Moderator Manfred Kläuber. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.